Ich freue mich wie einer, der große Beute macht, wenn ich beim Bibellesen bin. Ich hoffe, dass ihr das, was heute im Psalm vorgelesen wurde oder aus dem Psalm vorgelesen wurde, auch eine persönliche Lebenserfahrung für euch ist. Bibel aufschlagen und sich freuen wie jemand, der so richtig in die Schatzkiste reingreift. Ist nicht immer so, oder? Morgens stille Zeit, 5.35 Uhr, so kurz nach dem Aufstehen, wo der erste Kaffee gerade mal noch so auf dem Weg der, auf der Höhe des Halses ist, aber auf keinen Fall irgendwo im Blutkreislauf angekommen ist, da ist das mitunter anders. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich in meinem Büro sitze, in meinem Homeoffice sitze und die Bibel aufschlagen darf, um zum Beispiel eine Predigt für den Sonntag vorzubereiten, dass ich am liebsten noch mehr Zeit reinstecken möchte, ich am liebsten tagelang an der einen Predigt arbeiten möchte. Aber am Ende muss ich sagen, hey, die Predigt soll 45 Minuten dauern. Es ist einfach irgendwie unvernünftig, da 3 Tage Zeit reinzustecken. Aber es ist ein kostbares Wort. Und es tut mir immer weh, Sachen abschneiden zu müssen, Sachen wieder aus dem Skript zu löschen, weil ich sage, es ist zu lang, es lenkt zu sehr ab, es kommt den Leuten dann als zu viel rüber. Aber ich hoffe, dass wir ermutigt aus dem heutigen Tag rausgehen. Und doch möchte ich warnen. Mittendrin und insbesondere am Ende werde ich auch vom Text her kommend relativ streng reden müssen. Es könnte also nicht nur ermutigend, sondern auch ermahnend sein heute. Aber vielleicht seid ihr deswegen auch hergekommen. Weil am Ende es nicht darum geht, wie wir uns fühlen, ob wir fröhlich aus dem Fenster flattern und das Treppenhaus nicht mehr brauchen. Oder flattern. Oder ob es darum geht, so zu leben, wie Gott es will. Wenn wir darüber nachdenken, so zu leben wie Gottes Willen, dann kommt uns ganz schnell ein Wort hoch, nämlich das Wort Sünde. Sünde ist ja im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte, wenn man das ganz einfach darstellen möchte. Und wir hatten Anfang des Jahres über das Wort Sünde nachgedacht und ihr könnt es nicht lesen, aber ihr könnt vielleicht euch noch an diese Folie erinnern. Es war eine Overhead-Projektorfolie, ich habe sie jetzt einfach nur mal im A3-Format ausgedruckt. Und an einzelnen Plätzen liegen auch kurze Ausdrucke. Also wer jetzt nicht weiß, was da vorne draufsteht, ich habe 4 Ausdrucke verteilt, reicht für jeden also eins. Und wir hatten über die Sünde nachgedacht und ich habe ganz bewusst es schematisch gemacht. Diese Grafik besteht aus 5 Quadranten, lacht jeder Mathematiker drüber, also aus 5 Bereichen. Nämlich einmal, Sünde ist, wenn wir etwas tun, was Gott verboten hat. Und Sünde ist auch, wenn wir nicht das tun, was Gott geboten hat. Tatsünden im positiven und im negativen Sinne. Die zweite Ebene waren die Gesinnungssünden, Gedanken, unser Trachten, unser Streben. Wir denken, was Gott verboten hat, dann ist das Sünde. Ja, wenn ich meinen Bruder hasse in meinem Herzen, dann denke ich einen falschen Gedanken. Das darf nicht sein. Eine solche Gesinnung ist Sünde. Und in negativer Sicht, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Gott gibt uns bestimmte Dinge vor, wie wir denken, wonach wir streben sollen. Und wenn wir das nicht tun, ist es in seinen Augen Sünde. Und als Basis des Ganzen, als Grundlage, haben wir dann festgehalten, das haben wir aber nur relativ kurz in der einen Stunde behandelt, dass Sünde unsere Natur ist, seitdem wir im Mutterleib empfangen wurden. Was ich damals sagte und was hoffentlich den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt hat. Ich habe kein Feedback gekriegt, aber ich hoffe es, dass der Heilige Geist bei euch etwas bewirkt hat, ist, ich habe gesagt, je weiter wir uns in der Tabelle bewegen, desto schlimmer, desto haariger wird die Angelegenheit für uns. Ist das nicht schon schlimm genug hier im 1. Quadranten? Da stand drin, wir tun, was Gott verboten hat. Allein das fällt uns ja schon schwer, nicht zu sündigen. Wir wissen genau, was Gott verboten hat und trotzdem tun wir die Dinge immer wieder. Aber je weiter in dieser Tabelle wir uns bewegen, desto schlimmer wird es, weil die Sünde immer verborgener ist. Wenn ich etwas nicht tue, was Gott geboten hat, okay, da kann ein aufmerksamer Mensch vielleicht sagen, du Ansgar, du hattest die Gelegenheit, was Gutes zu tun, hast es nicht getan. Aber was ist denn mit meiner Gesinnung? Wenn ich was Böses denke, das kriegt ihr erstmal nicht mit, was ich jetzt über Jörg denke. Gute Gedanken, Jörg. Aber es könnten auch negative Gedanken sein. Keiner würde es mitkriegen. Könnte mich auch keiner ansprechen. Oh, bei, oh, bei. Aber was uns allen am schwersten fällt, ist, so zu denken, wie Gott möchte, dass wir eigentlich denken. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wir lesen gerne den 2. Teil und dann wird euch alles hinzugefügt werden oder alles zufallen. Aber der 1. Punkt ist erstmal die Bedingung für diese Verheißung. Und da merke ich, naja, das fällt im Alltag schwer. Deswegen meine ich, je weiter in dieser Tabelle, je weiter man sich nach unten bewegt, desto schlimmer ist es. Vielleicht hast du aber über diese Tabelle auch nicht groß nachgedacht. Du hast gesagt, ja, der Vortrag war nett, ich habe mich nicht gelangweilt, Ansgar hat wie immer ein paar Witze zwischendurch eingestreut, das macht das Zuhören, das Wachbleiben leichter. Und am Ende, ja, ich weiß, Sünde ist das, wo Gott gegen ist, und dann bist du nach Hause gegangen und das war's. Und dabei gab es einige Gründe, die ich am Anfang der Predigt nannte, warum es gut ist, zuzuhören. Ich wiederhole sie nicht, aber ich kann euch ermutigen, euch den Vortrag vielleicht noch mal anzuhören. Ich sag mal, Maja gibt sich hier viel Mühe, das immer aufzuzeichnen und dann hochzuladen auf die Website. Und das ist eine Arbeit, die sie ja nicht macht, weil sie irgendwie das besonders erbaut. Also dass sie dann sagt, boah, ich habe schon wieder eine Predigt hochgeladen, jetzt fühle ich mich besonders gut. Sondern das ist ein Dienst, den sie macht für uns. Und ich weiß, dass der eine oder andere hört, der eine oder andere aber nicht hört. Und den ähnlichen Dienst gibt's auf der Website bibelunterricht.de, dass ihr das ganze Ding auch lesen könnt. Die komplette Predigt lesen. Mit allen Folien. Hier liegen jetzt mal drei Ausdrucke für denjenigen, der kein Internet gekauft hat oder noch nicht drin ist, wie Boris Becker vor 20 Jahren schon drin war. Aber ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken. Warum? Wenn wir das mit der Sünde nicht verstehen, wenn wir nicht daran arbeiten lassen durch den Heiligen Geist, dass er uns verändert, gerade in diesem vierten Quadranten, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Wenn das nicht unser regelmäßiges Gebetsanliegen ist, dass der Heilige Geist uns verändert, wisst ihr, was wir dann sind? Wir sind dann kraftlose, orientierungslose, unmotivierte, missionsfreie, auftragslose Jünger, die nicht hingehen, wo der Herr sie hingesandt hat. Und das wäre schade. Das wollen wir nicht. Aber, und das ist nur die Einleitung, ist mit dieser Fünfer-Matrix alles zum Thema Sünde gesagt, was man dazu sagen kann? Überhaupt nicht. Wir haben ein Schema aufgestellt, so wie Menschen gerne dazu neigen, biblische Wahrheiten in irgendein Modell zu pressen, das sie greifen können. Und jetzt wissen sie, fünf Finger gibt es an der Hand und also haben wir fünf bestimmte Aspekte, über die wir reden können, wenn wir das Thema Sünde besprechen. Aber was haben wir am Ende? Wir haben ein Schema. Wir haben nicht definiert, was Sünde wirklich ist. Wir haben versucht, das Phänomen Sünde zu beschreiben. Und dieses Schema ist, wie ich es gerade kurz nochmal wiederholt habe, nichts anderes als eine Gedankenhilfe, eine kleine Leiter für uns, damit wir unsere eigene Sündhaftigkeit bloß nicht zu niedrig einschätzen. Wer sich damit zufrieden gibt, im ersten Quadranten nur ab und zu mal zu fallen, hat verloren, weil der zweite, dritte, vierte Quadrant auch schlimm ist und viel schlimmer ist. Ich lese gerade ein interessantes Buch, ich weiß ja gar nicht, wie es heißt, aber es ist sehr interessant. Und es geht um die verborgenen Sünden, die wir Christen uns gegenseitig erlauben. Die salonfähig gewordenen Sünden. Die Sünden, die, naja, wir sind ja alles Menschen und deswegen gibt es halt solche Sünden. Ja, wenn gewisse Frauen da hinten in der Ecke auf die Idee kommen, ihren linken Nachbarn umzubringen, dann würden wir alle aufspringen, um mitzuhelfen. Nein, um zu verhindern, dass sie das tut. Aber bei den zweiten, dritten, vierten Quadranten, da ist es dann teilweise so, naja, so ist halt der Ansgar. So ist halt Sven. Da können wir auch nichts ändern. Und das ist nicht okay von Gott. Da haben wir in unserem Kopf eine Trennung gemacht, die der Jakobus nicht macht, die keiner in der Bibel macht, die der Herr selbst nicht macht. Dieses Schema ist eine Hilfe, die eigene Sündhaftigkeit nicht zu gering einzuschätzen. Wer das nämlich tut, wird am Ende in der Hölle landen, als Heuchler, wenn er sich mit dem äußerlichen Befolgen von Verboten zufrieden gibt. Und das Problem des Menschen sitzt viel, viel tiefer. Und deswegen ist auch die Lösung in dem Mahl des Herrn oder in diesem Opfer des Herrn, das wir im Mahl des Herrn feiern, viel überwältigender, viel größer, als uns bewusst ist. Wenn diese Fünfer-Matrix nur eine keine Definition, sondern nur so eine Verständnishilfe, nur ein Schema ist, woran erkennt man, ob etwas Sünde ist? Die Antwort ist relativ simpel und ich danke dir für deinen Rat an die Kinder heute Morgen. Lies die Bibel regelmäßig und du wirst immer mehr verstehen, wie Gott denkt und wie Gott ist. Und sobald dein Denken abweicht von Gottes Denken, sobald dein Wesen abweicht von Gottes Wesen, hast du erkannt, was Sünde ist. Und deswegen bringt das regelmäßige Lesen der Bibel viel. Das Drollige ist, und das meine ich mit einem nicht lustigen Gesicht, das Drollige ist, dass wir in der Bibel lesen und teilweise zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was Sünde ist. Das kann einerseits daran liegen, dass einige sagen, ich nehme die Bibel nicht ernst und irgendwas beiseite drücken. Da kommt man natürlich dann zu einem anderen Ergebnis als der bibeltreue Christ. Wenn Leute die Bibel verbiegen, anstatt sich selbst vor Gott zu verbiegen, kann das nicht klappen. Aber selbst unter ernsthaften, aufrichtigen, sogenannten bibeltreuen Christen, was auch immer das in der Realität sein soll. Ich habe mal einen Verein gegründet, der hieß Verein bibeltreuer Christen. Im Nachhinein ärgere ich mich über diesen Namen, wie bescheuert der ist. Also im gewissen Sinne bin ich bibeltreu, aber ich würde eher sagen, ein bibeltreuer Sünder. So wie in der Bibel über den Menschen geschrieben ist, so bin ich. Aber selbst wir aufrichtigen Christen, ich sag mal hier, wir Maloer, ja, weil wir haben ja die Weisheit mit allen Löffeln gefressen und machen keine Fehler mehr, wir kommen trotzdem zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Innerhalb derselben Gemeinde, obwohl alle die gleiche Belehrung mehr oder weniger genießen, vergessen wir mal kurz die ganzen MP3-Dateien, die wir in der Woche noch wegfressen und ein paar Bücher. Als wir letztes Jahr über Matthäus 18 sprachen, über dieses große Kapitel im Matthäus-Evangelium, da hieß es ja an einer Stelle, Vers 15, wenn du aber deinen Bruder sündigen siehst, dann gehe hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und da hatten wir festgehalten, dieses, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dass Gott derjenige ist, der definiert, was Sünde ist. Also wenn das, was Gott definiert als Sünde, im Leben eines anderen vorkommt, dann soll ich hingehen. Und deswegen hat auch diese Fünfer-Skala immer Bezug auf Gott genommen. Gott sagt nämlich, was Sünde ist. Wir tun, was Gott verboten hat, was Gott geboten hat. Gott ist der Maßstab. Gott legt den Maßstab, das würden wir verstehen. Bitte merkt euch, Gott ist der Maßstab. Also denkt nicht bei Sünde an Gesetz, diese Regel, jene Regel. Das stimmt schon. Also es gibt das Gesetz und wer dagegen verstößt, hat gesündigt. Aber das ist nicht alles. Dann wäre die Formulierung, Gott gibt den Maßstab, völlig ausreichend. Der Punkt ist viel schlimmer. Gott ist der Maßstab. Ich weiß nicht, ob ihr meiner sprachlichen Feinheit folgen könnt. Ich formuliere es mal biblisch. 3. Mose 11, 44, 1. Petrus 1, 16. Seid heilig, denn ich bin heilig. Auweia. Die Heiligkeit Gottes ist der Maßstab. Und dann merken wir, da haben wir ein Problem. Und das hat Grudem hier, also ich habe ja hier eine Tabelle von Herrn Grudem übernommen, unten in den untersten Punkt reingeschrieben. Sünde ist unsere Natur seit unserer Empfängnis. Wir gucken uns an und wir stellen immer wieder fest, wir sind nicht wie Gott. Und trotzdem fordert er uns auf, seid heilig, denn ich bin heilig. Also, worauf ich erstmal hinaus wollte, Gott gibt einen Maßstab und Gott ist der Maßstab. Und trotzdem haben wir im Miteinander Probleme, wenn es um Sünde geht. Da macht jemand was, was mir nicht gefällt. Da hat jemand eine Meinung, die ich nicht teile. Da geht einer nach einer bestimmten Vorgehensweise vor, wo ich sage, wie kann man nur? Ich weiß nicht, was heute in der Gemeindestunde bekannt gegeben wird zum Liederbuch, aber da trifft irgendjemand, also in dem Fall die Ältestenschaft, eine Entscheidung und jeder innerlich wird sofort zu einem Ergebnis kommen. Gut oder schlecht, Daumen rauf oder Daumen runter. Aber die Tatsache, dass mir der andere ein Dorn im Auge ist, mir sein Verhalten nicht liegt, ich seine Vorgehensweise nicht teile, die Dinge anders angehen würde, all diese Dinge berechtigen mich nicht, hinzugehen und zurechtzuweisen. Hier gibt es eine andere Aufforderung in der Bibel. Kolosser 3, 13. Ertragt einander. Wir müssen in der Gemeinde bestimmte Spannungen aushalten. Wir haben nicht alle die gleiche Gnadengabe. Was folgt denn daraus? Wir haben auch nicht die gleiche Teilmission. Wir haben nicht die gleiche Vorgehensweise. Der Lehrer sieht Dinge methodisch anders als ein Evangelist zum Beispiel. Das ist normal. Da müssen wir Spannungen aushalten. Wir haben nicht alle dieselbe Mission. Natürlich geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Die große Mission ist dieselbe. Aber in der konkreten Ausführung gehe ich vielleicht mit Themen ganz anders vor als ein Samuel. Und das ist nicht schlechter oder besser. Manchmal finden sich zwei, die mit der gleichen Gabe versehen sind und vielleicht auch die gleichen Ziele für Gemeinde haben und die denken, alle anderen müssten auch so denken. Aber das ist nicht so, weil wir hier nicht von Sünde reden, sondern dass wir vielleicht unterschiedlichen Glauben, unterschiedliche Erkenntnis haben. Und wenn es zu solchen Unterschieden kommt, ist deine Liebe gefordert. Dann ist dein Ertragen gefordert. Wenn du nicht ertragen kannst, wenn du über die Andersartigkeit des Bruders oder der Schwester stöhnst, oder grummelst, nimm dein Wort dafür. Dann bist du es, der mit Sünde kollidiert. Du frustrierst außerdem noch deinen Bruder und deine Schwester, belastest die Beziehung zu ihnen und deine Gedanken bewegen nicht mehr das Gute und Ehrbare, sondern verschwenden Kraft und Zeit für Negatives. Und dabei sollten unsere Gedanken, das steht im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 8 ganz eindeutig, unsere Gedanken sollten anders sein. Wie sollten unsere Gedanken sein? Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige. Auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Das sollte unser Gedankengang sein und nicht, also so wie der das macht oder so wie der das macht, was hat denn der für Ansichten? Deswegen mit Leuten, deren Tätigkeitsschwerpunkt auf der Kritik anderer Gemeinden oder anderer Personen liegt, Tätigkeitsschwerpunkt habe ich gesagt, mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Wer mit Weisen umgeht, wird weise. Wer sich aber mit dem Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Und jemand, der nur kritisiert, obwohl Philipper 4 eigentlich eine andere Richtung vorgibt, möchte ich nichts zu tun haben. Nochmal, ich will nicht missverstanden werden. Ich denke, ich habe in der Matthäus 18-Serie klare Worte gesagt, die streiche ich nicht durch. Wenn der Bruder sündigt nach dem Maßstab Gottes, dann müssen wir hingehen. Ich rede aber jetzt über etwas, was wir nicht so klipp und klar als Sünde definiert kriegen, was mir aber nicht passt, was mir nicht liegt, wo ich denke, so kann man doch nicht. Wenn der Bruder sündigt, muss ich hingehen. Das ist ein Gebot, keine Option. Wenn der Bruder aber nicht sündigt und es mir nur nicht passt, was er macht, habe ich auch ein Gebot und keine Option. Ich muss ertragen. Eins der vernachlässigsten Gebote, glaube ich, in der neutestamentlichen Gemeinde. Wir merken also, dass die Herausforderung jetzt darin besteht, naja, was ist Sünde und was ist halt nur Andersartigkeit? Es ist einfach zu sagen, ihr kennt den Spruch, in den wichtigen Dingen Einheit und in den unwichtigen Dingen Freiheit. Klingt toll. Könnt ihr an die Wand malen lassen von einem Künstler und alle werden sagen, ach wie schön. Und trotzdem werden wir 5 Minuten später in der Lage sein, uns zu streiten, uns zu zerteilen. Weil der Punkt nicht dieser Slogan ist, sondern die Frage, was ist wichtig und was ist unwichtig oder was ist Sünde und was ist nur Andersartigkeit. Und hierüber möchte ich mit euch nachdenken. Ich freue mich wie einer, der große Beute macht, wenn ich beim Bibellesen bin. Ich hoffe, dass ihr das, was heute im Psalm vorgelesen wurde oder aus dem Psalm vorgelesen wurde, auch eine persönliche Lebenserfahrung für euch ist. Bibel aufschlagen und sich freuen wie jemand, der so richtig in die Schatzkiste reingreift. Ist nicht immer so, oder? Morgens stille Zeit, 5.35 Uhr, so kurz nach dem Aufstehen, wo der erste Kaffee gerade mal noch so auf dem Weg der, auf der Höhe des Halses ist, aber auf keinen Fall irgendwo im Blutkreislauf angekommen ist, da ist das mitunter anders. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich in meinem Büro sitze, in meinem Homeoffice sitze und die Bibel aufschlagen darf, um zum Beispiel eine Predigt für den Sonntag vorzubereiten, dass ich am liebsten noch mehr Zeit reinstecken möchte. Ich am liebsten tagelang an der einen Predigt arbeiten möchte. Aber am Ende muss ich sagen, hey, die Predigt soll 45 Minuten dauern. Es ist einfach irgendwie unvernünftig, da 3 Tage Zeit reinzustecken. Aber es ist ein kostbares Wort und es tut mir immer weh, Sachen abschneiden zu müssen, Sachen wieder aus dem Skript zu löschen, weil ich sage, es ist zu lang, es lenkt zu sehr ab, es kommt den Leuten dann als zu viel rüber. Aber ich hoffe, dass wir ermutigt aus dem heutigen Tag rausgehen und doch möchte ich warnen. Mittendrin und insbesondere am Ende werde ich auch vom Text her kommend relativ streng reden müssen. Es könnte also nicht nur ermutigend, sondern auch ermahnend sein heute. Aber vielleicht seid ihr deswegen auch hergekommen. Weil am Ende es nicht darum geht, wie wir uns fühlen, ob wir fröhlich aus dem Fenster flattern und das Treppenhaus nicht mehr brauchen oder flattern. Oder ob es darum geht, so zu leben, wie Gottes will. Wenn wir darüber nachdenken, so zu leben, wie Gottes will, dann kommt uns ganz schnell ein Wort hoch, nämlich das Wort Sünde. Sünde ist ja im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte, wenn man das ganz einfach darstellen möchte. Und wir hatten Anfang des Jahres über das Wort Sünde nachgedacht und ihr könnt es nicht lesen, aber ihr könnt vielleicht euch noch an diese Folie erinnern. Es war eine Overhead-Projektorfolie, ich habe sie jetzt einfach nur mal im A3-Format ausgedruckt und an einzelnen Plätzen liegen auch kurze Ausdrucke. Also wer jetzt nicht weiß, was da vorne draufsteht, ich habe 4 Ausdrucke verteilt, reicht für jeden also eins. Und wir hatten über die Sünde nachgedacht und ich habe ganz bewusst es schematisch gemacht. Diese Grafik besteht aus 5 Quadranten, lacht jeder Mathematiker drüber, also aus 5 Bereichen. Nämlich einmal, Sünde ist, wenn wir etwas tun, was Gott verboten hat. Und Sünde ist auch, wenn wir nicht das tun, was Gott geboten hat. Tatsünden im positiven und im negativen Sinne. Die zweite Ebene waren die Gesinnungssünden. Gedanken, unser Trachten, unser Streben. Wir denken, was Gott verboten hat, dann ist das Sünde. Ja, wenn ich meinen Bruder hasse in meinem Herzen, dann denke ich einen falschen Gedanken. Das darf nicht sein. Eine solche Gesinnung ist Sünde. Und in negativer Sicht, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Gott gibt uns bestimmte Dinge vor, wie wir denken, wonach wir streben sollen. Und wenn wir das nicht tun, ist es in seinen Augen Sünde. Und als Basis des Ganzen, als Grundlage, haben wir dann festgehalten, das haben wir aber nur relativ kurz in der einen Stunde behandelt, dass Sünde unsere Natur ist, seitdem wir im Mutterleib empfangen wurden. Was ich damals sagte und was hoffentlich den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt hat, ich habe kein Feedback gekriegt, aber ich hoffe es, dass der Heilige Geist bei euch etwas bewirkt hat, ist, ich habe gesagt, je weiter wir uns in der Tabelle bewegen, desto schlimmer, desto haariger wird die Angelegenheit für uns. Ist das nicht schon schlimm genug hier im ersten Quadranten? Da stand drin, wir tun, was Gott verboten hat. Allein das fällt uns ja schon schwer, nicht zu sündigen. Wir wissen genau, was Gott verboten hat und trotzdem tun wir die Dinge immer wieder. Aber je weiter in dieser Tabelle wir uns bewegen, desto schlimmer wird es. Weil die Sünde immer verborgener ist. Wenn ich etwas nicht tue, was Gott geboten hat, okay, da kann ein aufmerksamer Mensch vielleicht sagen, du Ansgar, du hattest die Gelegenheit, was Gutes zu tun, hast es nicht getan. Aber was ist denn mit meiner Gesinnung? Wenn ich was Böses denke, das kriegt ihr erstmal nicht mit, was ich jetzt über Jörg denke. Gute Gedanken, Jörg. Aber es könnten auch negative Gedanken sein, keiner würde es mitkriegen, könnte mich auch keiner ansprechen. Oh, wei, oh, wei. Aber was uns allen am schwersten fällt, ist, so zu denken, wie Gott möchte, dass wir eigentlich denken. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wir lesen gerne den zweiten Teil und dann wird euch alles hinzugefügt werden oder alles zufallen. Aber der erste Punkt ist erstmal die Bedingung für diese Verheißung. Und da merke ich, naja, das fällt im Alltag schwer. Deswegen meine ich, je weiter in dieser Tabelle, je weiter man sich nach unten bewegt, desto schlimmer ist es. Vielleicht hast du aber über diese Tabelle auch nicht groß nachgedacht. Du hast gesagt, ja, der Vortrag war nett, ich habe mich nicht gelangweilt. Ansgar hat wie immer ein paar Witze zwischendurch eingestreut. Das macht das Zuhören, das Wachbleiben leichter. Und am Ende, ja, ich weiß, Sünde ist das, wo Gott gegen ist. Und dann bist du nach Hause gegangen und das war's. Und dabei gab es einige Gründe, die ich am Anfang der Predigt nannte, warum es gut ist, zuzuhören. Ich wiederhole sie nicht, aber ich kann euch ermutigen, euch den Vortrag vielleicht noch mal anzuhören. Ich sag mal, Maja gibt sich hier viel Mühe, das immer aufzuzeichnen und dann hochzuladen auf die Website. Und das ist eine Arbeit, die sie ja nicht macht, weil sie irgendwie das besonders erbaut. Also dass sie dann sagt, boah, ich habe schon wieder eine Predigt hochgeladen, jetzt fühle ich mich besonders gut. Sondern das ist ein Dienst, den sie macht für uns. Und ich weiß, dass der eine oder andere hört, der eine oder andere aber nicht hört. Und den ähnlichen Dienst gibt's auf der Website bibelunterricht.de, dass ihr das ganze Ding auch lesen könnt. Die komplette Predigt lesen. Mit allen Folien. Hier liegen jetzt mal 3 Ausdrucke für denjenigen, der kein Internet gekauft hat oder noch nicht drin ist, wie Boris Becker vor 20 Jahren schon drin war. Aber ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken. Warum? Wenn wir das mit der Sünde nicht verstehen, wenn wir nicht daran arbeiten lassen durch den Heiligen Geist, dass er uns verändert, gerade in diesem 4. Quadranten, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Wenn das nicht unser regelmäßiges Gebetsanliegen ist, dass der Heilige Geist uns verändert, wisst ihr, was wir dann sind? Wir sind dann kraftlose, orientierungslose, unmotivierte, missionsfreie, auftragslose Jünger, die nicht hingehen, wo der Herr sie hingesandt hat. Und das wäre schade. Das wollen wir nicht. Aber, und das ist nur die Einleitung, ist mit dieser 5er-Matrix alles zum Thema Sünde gesagt, was man dazu sagen kann? Überhaupt nicht. Wir haben ein Schema aufgestellt, so wie Menschen gerne dazu neigen, biblische Wahrheiten in irgendein Modell zu pressen, das sie greifen können. Und jetzt wissen Sie, 5 Finger gibt es an der Hand und da haben wir 5 bestimmte Aspekte, über die wir reden können, wenn wir das Thema Sünde besprechen. Aber was haben wir am Ende? Wir haben ein Schema. Wir haben nicht definiert, was Sünde wirklich ist. Wir haben versucht, das Phänomen Sünde zu beschreiben. Und dieses Schema ist, wie ich gerade kurz nochmal wiederholt habe, nichts anderes als eine Gedankenhilfe, eine kleine Leiter für uns, damit wir unsere eigene Sündhaftigkeit bloß nicht zu niedrig einschätzen. Wer sich damit zufrieden gibt, im ersten Quadranten nur ab und zu mal zu fallen, hat verloren, weil der zweite, dritte, vierte Quadrant auch schlimm ist und viel schlimmer ist. Ich lese gerade ein interessantes Buch, ich weiß ja gar nicht, wie es heißt, aber es ist sehr interessant. Und es geht um die verborgenen Sünden, die wir Christen uns gegenseitig erlauben. Die salonfähig gewordenen Sünden. Die Sünden, die, naja, wir sind ja alles Menschen und deswegen gibt es halt solche Sünden. Ja, wenn gewisse Frauen da hinten in der Ecke auf die Idee kommen, ihren linken Nachbarn umzubringen, dann würden wir alle aufspringen, um mitzuhelfen. Um zu verhindern, dass sie das tut. Aber bei den zweiten, dritten, vierten Quadranten, da ist es dann teilweise so, naja, so ist halt der Ansgar. So ist halt Sven. Da können wir auch nichts ändern. Und das ist nicht okay von Gott. Da haben wir in unserem Kopf eine Trennung gemacht, die der Jakobus nicht macht, die keiner in der Bibel macht, die der Herr selbst nicht macht. Dieses Schema ist eine Hilfe, die eigene Sündhaftigkeit nicht zu gering einzuschätzen. Wer das nämlich tut, wird am Ende in der Hölle landen, als Heuchler, wenn er sich mit dem äußerlichen Befolgen von Verboten zufrieden gibt. Und das Problem des Menschen sitzt viel, viel tiefer. Und deswegen ist auch die Lösung in dem Mahl des Herrn oder in diesem Opfer des Herrn, das wir im Mahl des Herrn feiern, viel überwältigender, viel größer, als uns bewusst ist. Wenn diese Fünfer-Matrix nur eine keine Definition, sondern nur so eine Verständnishilfe, nur ein Schema ist, woran erkennt man, ob etwas Sünde ist? Die Antwort ist relativ simpel und ich... Ich freue mich wie einer, der große Beute macht, wenn ich beim Bibellesen bin. Ich hoffe, dass ihr das, was heute im Psalm vorgelesen wurde oder aus dem Psalm vorgelesen wurde, auch eine persönliche Lebenserfahrung für euch ist. Bibel aufschlagen und sich freuen wie jemand, der so richtig in die Schatzkiste reingreift. Ist nicht immer so, oder? Morgens stille Zeit, 5.35 Uhr, so kurz nach dem Aufstehen, wo der erste Kaffee gerade mal noch so auf dem Weg der, auf der Höhe des Halses ist, aber auf keinen Fall irgendwo im Blutkreislauf angekommen ist, da ist das mitunter anders. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich in meinem Büro sitze, in meinem Homeoffice sitze und die Bibel aufschlagen darf, um zum Beispiel eine Predigt für den Sonntag vorzubereiten, dass ich am liebsten noch mehr Zeit reinstecken möchte. Ich am liebsten tagelang an der einen Predigt arbeiten möchte. Aber am Ende muss ich sagen, hey, die Predigt soll 45 Minuten dauern. Und es ist einfach irgendwie unvernünftig. Ich freue mich wie einer, der große Beute macht, wenn ich beim Bibellesen bin. Ich hoffe, dass ihr das, was heute im Psalm vorgelesen wurde oder aus dem Psalm vorgelesen wurde, auch eine persönliche Lebenserfahrung für euch ist. Bibel aufschlagen und sich freuen wie jemand, der so richtig in die Schatzkiste reingreift. Ist nicht immer so, oder? Morgens stille Zeit, 5.35 Uhr, so kurz nach dem Aufstehen, wo der erste Kaffee gerade mal noch so auf dem Weg der, auf der Höhe des Halses ist, aber auf keinen Fall irgendwo im Blutkreislauf angekommen ist, da ist das mitunter anders. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich in meinem Büro sitze, in meinem Homeoffice sitze und die Bibel aufschlagen darf, um zum Beispiel eine Predigt für den Sonntag vorzubereiten, dass ich am liebsten noch mehr Zeit reinstecken möchte. Ich am liebsten tagelang an der einen Predigt arbeiten möchte. Aber am Ende muss ich sagen, hey, die Predigt soll 45 Minuten dauern. Und es ist einfach irgendwie unvernünftig, da 3 Tage Zeit reinzustecken. Aber es ist ein kostbares Wort und es tut mir immer weh, Sachen abschneiden zu müssen, Sachen wieder aus dem Skript zu löschen, weil ich sage, es ist zu lang, es lenkt zu sehr ab, es kommt den Leuten dann als zu viel rüber. Aber ich hoffe, dass wir ermutigt aus dem heutigen Tag rausgehen und doch möchte ich warnen. Mittendrin und insbesondere am Ende werde ich auch vom Text her kommend relativ streng reden müssen. Es könnte also nicht nur ermutigend, sondern auch ermahnend sein heute. Aber vielleicht seid ihr deswegen auch hergekommen. Weil am Ende es nicht darum geht, wie wir uns fühlen, ob wir fröhlich aus dem Fenster flattern und das Treppenhaus nicht mehr brauchen oder flattern. Oder ob es darum geht, so zu leben, wie Gott es will. Wenn wir darüber nachdenken, so zu leben, wie Gott es will, dann kommt uns ganz schnell ein Wort hoch, nämlich das Wort Sünde. Sünde ist ja im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte, wenn man das ganz einfach darstellen möchte. Und wir hatten Anfang des Jahres über das Wort Sünde nachgedacht und ihr könnt es nicht lesen, aber ihr könnt vielleicht euch noch an diese Folie erinnern. Es war ein Overhead-Projektor-Folie, ich habe es jetzt einfach nur mal im A3-Format ausgedruckt und an einzelnen Plätzen liegen auch kurze Ausdrucke. Also wer jetzt nicht weiß, was da vorne draufsteht, ich habe 4 Ausdrucke verteilt, reicht für jeden also eins. Und wir hatten über die Sünde nachgedacht und ich habe ganz bewusst es schematisch gemacht. Diese Grafik besteht aus 5 Quadranten, lacht jeder Mathematiker drüber, also aus 5 Bereichen. Nämlich einmal, Sünde ist, wenn wir etwas tun, was Gott verboten hat. Und Sünde ist auch, wenn wir nicht das tun, was Gott geboten hat. Tatsünden im positiven und im negativen Sinne. Die zweite Ebene waren die Gesinnungssünden. Gedanken, unser Trachten, unser Streben. Wir denken, was Gott verboten hat, dann ist das Sünde. Ja, wenn ich meinen Bruder hasse in meinem Herzen, dann denke ich einen falschen Gedanken. Das darf nicht sein. Eine solche Gesinnung ist Sünde. Und in negativer Sicht, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Gott gibt uns bestimmte Dinge vor, wie wir denken, wonach wir streben sollen. Und wenn wir das nicht tun, ist es in seinen Augen Sünde. Und als Basis des Ganzen, als Grundlage, haben wir dann festgehalten, das haben wir aber nur relativ kurz in der einen Stunde behandelt, dass Sünde unsere Natur ist, seitdem wir im Mutterleib empfangen wurden. Was ich damals sagte und was hoffentlich den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt hat, ich habe kein Feedback gekriegt, aber ich hoffe es, dass der Heilige Geist bei euch etwas bewirkt hat, ist, ich habe gesagt, je weiter wir uns in der Tabelle bewegen, desto schlimmer, desto haariger wird die Angelegenheit für uns. Ist es nicht schon schlimm genug hier im ersten Quadranten? Da stand drin, wir tun, was Gott verboten hat. Allein das fällt uns ja schon schwer, nicht zu sündigen. Wir wissen genau, was Gott verboten hat und trotzdem tun wir die Dinge immer wieder. Aber je weiter in dieser Tabelle wir uns bewegen, desto schlimmer wird es. Weil die Sünde immer verborgener ist. Wenn ich etwas nicht tue, was Gott geboten hat, okay, da kann ein Ich freue mich wie einer, der große Beute macht, wenn ich beim Bibellesen bin. Ich hoffe, dass ihr das, was heute im Psalm vorgelesen wurde oder aus dem Psalm vorgelesen wurde, auch eine persönliche Lebenserfahrung für euch ist. Bibel aufschlagen und sich freuen wie jemand, der so richtig in die Schatzkiste reingreift. Ist nicht immer so, oder? Morgens stille Zeit, 5.35 Uhr, so kurz nach dem Aufstehen, wo der erste Kaffee gerade mal noch so auf dem Weg auf der Höhe des Halses ist, aber auf keinen Fall irgendwo im Blutkreislauf angekommen ist, da ist das mitunter anders. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich in meinem Büro sitze, in meinem Homeoffice sitze und die Bibel aufschlagen darf, um zum Beispiel eine Predigt für den Sonntag vorzubereiten, dass ich am liebsten noch mehr Zeit reinstecken möchte. Ich am liebsten tagelang an der einen Predigt arbeiten möchte. Aber am Ende muss ich sagen, hey, die Predigt soll 45 Minuten dauern. Es ist einfach irgendwie unvernünftig, da 3 Tage Zeit reinzustecken. Aber es ist ein kostbares Wort und es tut mir immer weh, Sachen abschneiden zu müssen, Sachen wieder aus dem Skript zu löschen, weil ich sage, es ist zu lang, es lenkt zu sehr ab, es kommt den Leuten dann als zu viel rüber. Aber ich hoffe, dass wir ermutigt aus dem heutigen Tag rausgehen und doch möchte ich warnen. Mittendrin und insbesondere am Ende werde ich auch vom Text her kommend relativ streng reden müssen. Es könnte also nicht nur ermutigend, sondern auch ermahnend sein heute. Aber vielleicht seid ihr deswegen auch hergekommen. Weil am Ende es nicht darum geht, wie wir uns fühlen, ob wir fröhlich aus dem Fenster flattern und das Treppenhaus nicht mehr brauchen oder flattern. Oder ob es darum geht, so zu leben, wie Gott es will. Wenn wir darüber nachdenken, so zu leben, wie Gott es will, dann kommt uns ganz schnell ein Wort hoch, nämlich das Wort Sünde. Sünde ist ja im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte, wenn man das ganz einfach darstellen möchte. Und wir hatten Anfang des Jahres über das Wort Sünde nachgedacht und ihr könnt es nicht lesen, aber ihr könnt vielleicht euch noch an diese Folie erinnern. Es war ein Overhead-Projektor-Folie, ich habe es jetzt einfach nur mal im A3-Format ausgedruckt und an einzelnen Plätzen liegen auch kurze Ausdrucke. Also wer jetzt nicht weiß, was da vorne draufsteht, ich habe 4 Ausdrucke verteilt, reicht für jeden also eins. Und wir hatten über die Sünde nachgedacht und ich habe ganz bewusst es schematisch gemacht. Diese Grafik besteht aus 5 Quadranten, lacht jeder Mathematiker drüber, also aus 5 Bereichen. Nämlich einmal, Sünde ist, wenn wir etwas tun, was Gott verboten hat. Und Sünde ist auch, wenn wir nicht das tun, was Gott geboten hat. Tatsünden im positiven und im negativen Sinne. Die zweite Ebene waren die Gesinnungssünden. Gedanken, unser Trachten, unser Streben. Wir denken, was Gott verboten hat, dann ist das Sünde. Ja, wenn ich meinen Bruder hasse in meinem Herzen, dann denke ich einen falschen Gedanken. Das darf nicht sein. Eine solche Gesinnung ist Sünde. Und in negativer Sicht, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Gott gibt uns bestimmte Dinge vor, wie wir denken, wonach wir streben sollen. Und wenn wir das nicht tun, ist es in seinen Augen Sünde. Und als Basis des Ganzen, als Grundlage, haben wir dann festgehalten, das haben wir aber nur relativ kurz in der einen Stunde behandelt, dass Sünde unsere Natur ist, seitdem wir im Mutterleib empfangen wurden. Was ich damals sagte und was hoffentlich den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt hat, ich habe kein Feedback gekriegt, aber ich hoffe es, dass der Heilige Geist bei euch etwas bewirkt hat, ist, ich habe gesagt, je weiter wir uns in der Tabelle bewegen, desto schlimmer, desto haariger wird die Angelegenheit für uns. Ist das nicht schon schlimm genug hier im ersten Quadranten? Da stand drin, wir tun, was Gott verboten hat. Allein das fällt uns ja schon schwer, nicht zu sündigen. Wir wissen genau, was Gott verboten hat und trotzdem tun wir die Dinge immer wieder. Aber je weiter in dieser Tabelle wir uns bewegen, desto schlimmer wird es. Weil die Sünde immer verborgener ist. Wenn ich etwas nicht tue, was Gott geboten hat, okay, da kann ein aufmerksamer Mensch vielleicht sagen, du Ansgar, du hattest die Gelegenheit, was Gutes zu tun, hast es nicht getan. Aber was ist denn mit meiner Gesinnung? Wenn ich was Böses denke, das kriegt ihr erstmal nicht mit, was ich jetzt über Jörg denke. Gute Gedanken, Jörg, aber es könnten auch negative Gedanken sein, keiner würde es mitkriegen, könnte mich auch keiner ansprechen, oh wei, oh wei. Aber was uns allen am schwersten fällt, ist, so zu denken, wie Gott möchte, dass wir eigentlich denken. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wir lesen gerne den zweiten Teil und dann wird euch alles hinzugefügt werden oder alles zufallen. Aber der erste Punkt ist erstmal die Bedingung für diese Verheißung. Und da merke ich, naja, das fällt im Alltag schwer. Deswegen meine ich, je weiter in dieser Tabelle, je weiter man sich nach unten bewegt, desto schlimmer ist es. Vielleicht hast du aber über diese Tabelle auch nicht groß nachgedacht. Du hast gesagt, ja, der Vortrag war nett, ich habe mich nicht gelangweilt. Ansgar hat wie immer ein paar Witze zwischendurch eingestreut. Das macht das Zuhören, das Wachbleiben leichter. Und am Ende, ja, ich weiß, Sünde ist das, wo Gott gegen ist. Und dann bist du nach Hause gegangen und das war's. Und dabei gab es einige Gründe, die ich am Anfang der Predigt nannte, warum es gut ist, zuzuhören. Ich wiederhole sie nicht, aber ich kann euch ermutigen, euch den Vortrag vielleicht noch mal anzuhören. Ich sag mal, Maja gibt sich hier viel Mühe, das immer aufzuzeichnen und dann hochzuladen auf die Website. Und das ist eine Arbeit, die sie ja nicht macht, weil sie irgendwie das besonders erbaut. Also dass sie dann sagt, boah, ich habe schon wieder eine Predigt hochgeladen, jetzt fühle ich mich besonders gut. Sondern das ist ein Dienst, den sie macht für uns. Und ich weiß, dass der eine oder andere hört, der eine oder andere aber nicht hört. Und den ähnlichen Dienst gibt's auf der Website bibelunterricht.de, dass ihr das ganze Ding auch lesen könnt. Die komplette Predigt lesen mit allen Folien. Hier liegen jetzt mal drei Ausdrucke für denjenigen, der kein Internet gekauft hat oder noch nicht drin ist, wie Boris Becker vor 20 Jahren schon drin war. Aber ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken. Warum? Wenn wir das mit der Sünde nicht verstehen, wenn wir nicht daran arbeiten lassen durch den Heiligen Geist, dass er uns verändert, gerade in diesem vierten Quadranten, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Wenn das nicht unser regelmäßiges Gebetsanliegen ist, dass der Heilige Geist uns verändert, wisst ihr, was wir dann sind? Wir sind dann kraftlose, orientierungslose, unmotivierte, missionsfreie, auftragslose Jünger, die nicht hingehen, wo der Herr sie hingesandt hat. Und das wäre schade. Das wollen wir nicht. Aber, und das ist nur die Einleitung, ist mit dieser Fünfer-Matrix alles zum Thema Sünde gesagt, was man dazu sagen kann? Überhaupt nicht. Wir haben ein Schema aufgestellt, so wie Menschen gerne dazu neigen, biblische Wahrheiten in irgendein Modell zu pressen, das sie greifen können. Und jetzt wissen Sie, fünf Finger gibt es an der Hand und da haben wir fünf bestimmte Aspekte, über die wir reden können, wenn wir das Thema Sünde besprechen. Aber was haben wir am Ende? Wir haben ein Schema. Wir haben nicht definiert, was Sünde wirklich ist. Wir haben versucht, das Phänomen Sünde zu beschreiben. Und dieses Schema ist, wie ich gerade kurz nochmal wiederholt habe, nichts anderes als eine Gedankenhilfe, eine kleine Leiter für uns, damit wir unsere eigene Sündhaftigkeit bloß nicht zu niedrig einschätzen. Wer sich damit zufrieden gibt, im ersten Quadranten nur ab und zu mal zu fallen, hat verloren, weil der zweite, dritte, vierte Quadrant auch schlimm ist und viel schlimmer ist. Ich lese gerade ein interessantes Buch, ich weiß ja gar nicht, wie es heißt, aber es ist ich freue mich wie einer, der große Beute macht, wenn ich beim Bibellesen bin. Ich hoffe, dass ihr das, was heute im Psalm vorgelesen wurde oder aus dem Psalm vorgelesen wurde, auch eine persönliche Lebenserfahrung für euch ist. Bibel aufschlagen und sich freuen wie jemand, der so richtig in die Schatzkiste reingreift. Ist nicht immer so, oder? Morgen stille Zeit, 5.35 Uhr, so kurz nach dem Aufstehen, wo der erste Kaffee gerade mal noch so auf dem Weg auf der Höhe des Halses ist, aber auf keinen Fall irgendwo im Blutkreislauf angekommen ist, da ist das mitunter anders. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich in meinem Büro sitze, in meinem Homeoffice sitze und die Bibel aufschlagen darf, um zum Beispiel eine Predigt für den Sonntag vorzubereiten, dass ich am liebsten noch mehr Zeit reinstecken möchte. Ich am liebsten tagelang an der einen Predigt arbeiten möchte. Aber am Ende muss ich sagen, hey, die Predigt soll 45 Minuten dauern. Und es ist einfach irgendwie unvernünftig, da 3 Tage Zeit reinzustecken. Aber es ist ein kostbares Wort und es tut mir immer weh, Sachen abschneiden zu müssen, Sachen wieder aus dem Skript zu löschen, weil ich sage, es ist zu lang, es lenkt zu sehr ab, es kommt den Leuten dann als zu viel rüber. Aber ich hoffe, dass wir ermutigt aus dem heutigen Tag rausgehen und doch möchte ich warnen. Mittendrin und insbesondere am Ende werde ich auch vom Text her kommend relativ streng reden müssen. Es könnte also nicht nur ermutigend, sondern auch ermahnend sein heute. Aber vielleicht seid ihr deswegen auch hergekommen. Weil am Ende es nicht darum geht, wie wir uns fühlen, ob wir fröhlich aus dem Fenster flattern und das Treppenhaus nicht mehr brauchen oder flattern. Oder ob es darum geht, so zu leben, wie Gott es will. Wenn wir darüber nachdenken, so zu leben, wie Gott es will, dann kommt uns ganz schnell ein Wort hoch, nämlich das Wort Sünde. Sünde ist ja im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte, wenn man das ganz einfach darstellen möchte. Und wir hatten Anfang des Jahres über das Wort Sünde nachgedacht und ihr könnt es nicht lesen, aber ihr könnt vielleicht euch noch an diese Folie erinnern. Es war eine Overhead-Projektorfolie, ich habe sie jetzt einfach nur mal im A3-Format ausgedruckt und an einzelnen Plätzen liegen auch kurze Ausdrucke. Also wer jetzt nicht weiß, was da vorne draufsteht, ich habe 4 Ausdrucke verteilt, reicht für jeden also eins. Und wir hatten über die Sünde nachgedacht und ich habe ganz bewusst es schematisch gemacht. Diese Grafik besteht aus 5 Quadranten, lacht jeder Mathematiker drüber, also aus 5 Bereichen. Nämlich einmal, Sünde ist, wenn wir etwas tun, was Gott verboten hat. Und Sünde ist auch, wenn wir nicht das tun, was Gott geboten hat. Tatsünden im positiven und im negativen Sinne. Die zweite Ebene waren die Gesinnungssünden, Gedanken, unser Trachten, unser Streben. Wir denken, was Gott verboten hat, dann ist das Sünde. Ja, wenn ich meinen Bruder hasse in meinem Herzen, dann denke ich einen falschen Gedanken. Das darf nicht sein. Eine solche Gesinnung ist Sünde. Und in negativer Sicht, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Gott gibt uns bestimmte Dinge vor, wie wir denken, wonach wir streben sollen. Und wenn wir das nicht tun, ist es in seinen Augen Sünde. Und als Basis des Ganzen, als Grundlage, haben wir dann festgehalten, das haben wir aber nur relativ kurz in der einen Stunde behandelt, dass Sünde unsere Natur ist, seitdem wir im Mutterleib empfangen wurden. Was ich damals sagte und was hoffentlich den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt hat, ich habe kein Feedback gekriegt, aber ich hoffe es, dass der Heilige Geist bei euch etwas bewirkt hat, ist, ich habe gesagt, je weiter wir uns in der Tabelle bewegen, desto schlimmer, desto haariger wird die Angelegenheit für uns. Ist das nicht schon schlimm genug hier im ersten Quadranten? Da stand drin, wir tun, was Gott verboten hat. Allein das fällt uns ja schon schwer, nicht zu sündigen. Wir wissen genau, was Gott verboten hat und trotzdem tun wir die Dinge immer wieder. Aber je weiter in dieser Tabelle wir uns bewegen, desto schlimmer wird es, weil die Sünde immer verborgener ist. Wenn ich etwas nicht tue, was Gott geboten hat, okay, da kann ein aufmerksamer Mensch vielleicht sagen, du Ansgar, du hattest die Gelegenheit, was Gutes zu tun, hast es nicht getan. Aber was ist denn mit meiner Gesinnung? Wenn ich was Böses denke, das kriegt ihr erstmal nicht mit. was ich jetzt über Jörg denke. Gute Gedanken, Jörg. Aber es könnten auch negative Gedanken sein. Keiner würde es mitkriegen. Könnte mich auch keiner ansprechen. Oh, bei, oh, bei. Aber was uns allen am schwersten fällt, ist, so zu denken, wie Gott möchte, dass wir eigentlich denken. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wir lesen gerne den zweiten Teil und dann wird euch alles hinzugefügt werden oder alles zufallen. Aber der erste Punkt ist erstmal die Bedingung für diese Verheißung. Und da merke ich, naja, das fällt im Alltag schwer. Deswegen meine ich, je weiter in dieser Tabelle, je weiter man sich nach unten bewegt, desto schlimmer ist es. Vielleicht hast du aber über diese Tabelle auch nicht groß nachgedacht. Du hast gesagt, ja, der Vortrag war nett, ich habe mich nicht gelangweilt, Ansgar hat wie immer ein paar Witze zwischendurch eingestreut, das macht das Zuhören, das Wachbleiben leichter. Und am Ende, ja, ich weiß, Sünde ist das, wo Gott gegen ist, und dann bist du nach Hause gegangen und das war's. Und dabei gab es einige Gründe, die ich am Anfang der Predigt nannte, warum es gut ist, zuzuhören. Ich wiederhole sie nicht, aber ich kann euch ermutigen, euch den Vortrag vielleicht nochmal anzuhören. Ich sag mal, Maja gibt sich hier viel Mühe, das immer aufzuzeichnen und dann hochzuladen auf die Website. Und das ist eine Arbeit, die sie ja nicht macht, weil sie irgendwie das besonders erbaut. Also dass sie dann sagt, boah, ich habe schon wieder eine Predigt hochgeladen, jetzt fühle ich mich besonders gut. Sondern das ist ein Dienst, den sie macht für uns. Und ich weiß, dass der eine oder andere hört, der eine oder andere aber nicht hört. Und den ähnlichen Dienst gibt's auf der Website bibelunterricht.de, dass ihr das ganze Ding auch lesen könnt. Die komplette Predigt lesen. Mit allen Folien. Hier liegen jetzt mal drei Ausdrucke für denjenigen, der kein Internet gekauft hat oder noch nicht drin ist, wie Boris Becker vor 20 Jahren schon drin war. Aber ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken. Warum? Wenn wir das mit der Sünde nicht verstehen, wenn wir nicht daran arbeiten lassen durch den Heiligen Geist, dass er uns verändert, gerade in diesem vierten Quadranten, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Wenn das nicht unser regelmäßiges Gebetsanliegen ist, dass der Heilige Geist uns verändert, wisst ihr, was wir dann sind? Wir sind dann kraftlose, orientierungslose, unmotivierte, Ich freue mich, wie einer der große Beute macht, wenn ich beim Bibellesen bin. Ich hoffe, dass ihr das, was heute im Psalm vorgelesen wurde oder aus dem Psalm vorgelesen wurde, auch eine persönliche Lebenserfahrung für euch ist. Bibel aufschlagen und sich freuen wie jemand, der so richtig in die Schatzkiste reingreift. Ist nicht immer so, oder? Morgens stille Zeit, 5.35 Uhr, so kurz nach dem Aufstehen, wo der erste Kaffee gerade mal noch so auf dem Weg der, auf der Höhe des Halses ist, aber auf keinen Fall irgendwo im Blutkreislauf angekommen ist, da ist das mitunter anders. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich in meinem Büro sitze, in meinem Homeoffice sitze und die Bibel aufschlagen darf, um zum Beispiel eine Predigt für den Sonntag vorzubereiten, dass ich am liebsten noch mehr Zeit reinstecken möchte. Ich am liebsten tagelang an der einen Predigt arbeiten möchte. Aber am Ende muss ich sagen, hey, die Predigt soll 45 Minuten dauern. Und es ist einfach irgendwie unvernünftig, da 3 Tage Zeit reinzustecken. Aber es ist ein kostbares Wort. Und es tut mir immer weh, Sachen abschneiden zu müssen, Sachen wieder aus dem Skript zu löschen, weil ich sage, es ist zu lang, es lenkt zu sehr ab, es kommt den Leuten dann als zu viel rüber. Aber ich hoffe, dass wir ermutigt aus dem heutigen Tag rausgehen, und doch möchte ich warnen. Mittendrin und insbesondere am Ende werde ich auch vom Text her kommend relativ streng reden müssen. Es könnte also nicht nur ermutigend, sondern auch ermahnend sein heute. Aber vielleicht seid ihr deswegen auch hergekommen. Weil am Ende es nicht darum geht, wie wir uns fühlen, ob wir fröhlich aus dem Fenster flattern und das Treppenhaus nicht mehr brauchen oder flattern. Oder ob es darum geht, so zu leben, wie Gott es will. Wenn wir darüber nachdenken, so zu leben, wie Gott es will, dann kommt uns ganz schnell ein Wort hoch, nämlich das Wort Sünde. Sünde ist ja im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte, wenn man das ganz einfach darstellen möchte. Und wir hatten Anfang des Jahres über das Wort Sünde nachgedacht, und ihr könnt es nicht lesen, aber ihr könnt vielleicht euch noch an diese Folie erinnern. Es war eine Overhead-Projektorfolie, ich habe sie jetzt einfach nur mal im A3-Format ausgedruckt, und an einzelnen Plätzen liegen auch kurze Ausdrucke. Also wer jetzt nicht weiß, was da vorne draufsteht, ich habe 4 Ausdrucke verteilt, reicht für jeden also eins. Und wir hatten über die Sünde nachgedacht, und ich habe ganz bewusst es schematisch gemacht. Diese Grafik besteht aus 5 Quadranten, lacht jeder Mathematiker drüber, also aus 5 Bereichen. Nämlich einmal, Sünde ist, wenn wir etwas tun, was Gott verboten hat, Und Sünde ist auch, wenn wir nicht das tun, was Gott geboten hat. Tatsünden im positiven und im negativen Sinne. Die zweite Ebene waren die Gesinnungssünden, Gedanken, unser Trachten, unser Streben. Wir denken, was Gott verboten hat, dann ist das Sünde. Ja, wenn ich meinen Bruder hasse in meinem Herzen, dann denke ich einen falschen Gedanken. Das darf nicht sein. Eine solche Gesinnung ist Sünde. Und in negativer Sicht, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Gott gibt uns bestimmte Dinge vor, wie wir denken, wonach wir streben sollen. Und wenn wir das nicht tun, ist es in seinen Augen Sünde. Und als Basis des Ganzen, als Grundlage, haben wir dann festgehalten, das haben wir aber nur relativ kurz in der einen Stunde behandelt, dass Sünde unsere Natur ist, seitdem wir im Mutterleib empfangen wurden. Was ich damals sagte und was hoffentlich den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt hat, ich habe kein Feedback gekriegt, aber ich hoffe es, dass der Heilige Geist bei euch etwas bewirkt hat, ist, ich habe gesagt, je weiter wir uns in der Tabelle bewegen, desto schlimmer, desto haariger wird die Angelegenheit für uns. Ist das nicht schon schlimm genug hier im ersten Quadranten? Da stand drin, wir tun, was Gott verboten hat. Allein das fällt uns ja schon schwer, nicht zu sündigen. Wir wissen genau, was Gott verboten hat und trotzdem tun wir die Dinge immer wieder. Aber je weiter in dieser Tabelle wir uns bewegen, desto schlimmer wird es. Weil die Sünde immer verborgener ist. Wenn ich etwas nicht tue, was Gott geboten hat, okay, da kann ein aufmerksamer Mensch vielleicht sagen, du Ansgar, du hattest die Gelegenheit, was Gutes zu tun, hast es nicht getan. Aber was ist denn mit meiner Gesinnung? Wenn ich was Böses denke, das kriegt ihr erstmal nicht mit. Was ich jetzt über Jörg denke, gute Gedanken, Jörg, aber es könnten auch negative Gedanken sein, keiner würde es mitkriegen, könnte mich auch keiner ansprechen, oh wei, oh wei. Aber was uns allen am schwersten fällt, ist, so zu denken, wie Gott möchte, dass wir eigentlich denken. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wir lesen gerne den zweiten Teil und dann wird euch alles hinzugefügt werden oder alles zufallen. Aber der erste Punkt ist erstmal die Bedingung für diese Verheißung. Und da merke ich, naja, das fällt im Alltag schwer. Deswegen meine ich, je weiter in dieser Tabelle, je weiter man sich nach unten bewegt, desto schlimmer ist es. Vielleicht hast du aber über diese Tabelle auch nicht groß nachgedacht. Du hast gesagt, ja, der Vortrag war nett, ich habe mich nicht gelangweilt, Ansgar hat wie immer ein paar Witze zwischendurch eingestreut, das macht das Zuhören, das Wachbleiben leichter. Und am Ende, ja, ich weiß, Sünde ist das, wo Gott gegen ist, und dann bist du nach Hause gegangen und das war's. Und dabei gab es einige Gründe, die ich am Anfang der Predigt nannte, warum es gut ist, zuzuhören. Ich wiederhole sie nicht, aber ich kann euch ermutigen, euch den Vortrag vielleicht noch mal anzuhören. Ich sag mal, Maja gibt sich hier viel Mühe, das immer aufzuzeichnen und dann hochzuladen auf die Website. Und das ist eine Arbeit, die sie ja nicht macht, weil sie irgendwie das besonders erbaut. Also dass sie dann sagt, boah, ich habe schon wieder eine Predigt hochgeladen, jetzt fühle ich mich besonders gut. Sondern das ist ein Dienst, den sie macht für uns. Und ich weiß, dass der eine oder andere hört, der eine oder andere aber nicht hört. Und den ähnlichen Dienst gibt es auf der Website bibelunterricht.de, dass ihr das ganze Ding auch lesen könnt. Die komplette Predigt lesen. Mit allen Folien. Hier liegen jetzt mal drei Ausdrucke für denjenigen, der kein Internet gekauft hat oder noch nicht drin ist, wie Boris Becker vor 20 Jahren schon drin war. Aber ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken. Warum? Wenn wir das mit der Sünde nicht verstehen, wenn wir nicht daran arbeiten lassen durch den Heiligen Geist, dass er uns verändert, gerade in diesem vierten Quadranten, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Wenn das nicht unser regelmäßiges Gebetsanliegen ist, dass der Heilige Geist uns verändert, wisst ihr, was wir dann sind? Wir sind dann kraftlose, orientierungslose, unmotivierte, missionsfreie, auftragslose Jünger, die nicht hingehen, wo der Herr sie hingesandt hat. Und das wäre schade. Das wollen wir nicht. Aber, und das ist nur die Einleitung, ist mit dieser Fünfer-Matrix alles zum Thema Sünde gesagt, was man dazu sagen kann? Überhaupt nicht. Wir haben ein Schema aufgestellt, so wie Menschen gerne dazu neigen, biblische Wahrheiten in irgendein Modell zu pressen, das sie greifen können. Und jetzt wissen sie, fünf Finger gibt es an der Hand und da haben wir fünf bestimmte Aspekte, über die wir reden können, wenn wir das Thema Sünde besprechen. Aber was haben wir am Ende? Wir haben ein Schema. Wir haben nicht definiert, was Sünde wirklich ist. Wir haben versucht, das Phänomen Sünde zu beschreiben. Und dieses Schema ist, wie ich es gerade kurz nochmal wiederholt habe, nichts anderes als eine Gedankenhilfe, eine kleine Leiter für uns, damit wir unsere eigene Sündhaftigkeit bloß nicht zu niedrig einschätzen. Wer sich damit zufrieden gibt, im ersten Quadranten nur ab und zu mal zu fallen, hat verloren, weil der zweite, dritte, vierte Quadrant auch schlimm ist und viel schlimmer ist. Ich lese gerade ein interessantes Buch, ich weiß ja gar nicht, wie es heißt, aber es ist sehr interessant. Und es geht um die verborgenen Sünden, die wir Christen uns gegenseitig erlauben. Die salonfähig gewordenen Sünden. Die Sünden, die, naja, wir sind ja alles Menschen und deswegen gibt es halt solche Sünden. Ja, wenn gewisse Frauen da hinten in der Ecke auf die Idee kommen, ihren linken Nachbarn umzubringen, dann würden wir alle aufspringen, um mitzuhelfen. Um zu verhindern, dass sie das tut. Aber bei den zweiten, dritten, vierten Quadranten, da ist es dann teilweise so, naja, so ist halt der Ansgar. So ist halt Sven. Da können wir auch nichts ändern. Und das ist nicht okay von Gott. Da haben wir in unserem Kopf eine Trennung gemacht, die der Jakobus nicht macht, die keiner in der Bibel macht, die der Herr selbst nicht macht. Dieses Schema ist eine Hilfe, die eigene Sündhaftigkeit nicht zu gering einzuschätzen. Wer das nämlich tut, wird am Ende in der Hölle landen, als Heuchler, wenn er sich mit dem äußerlichen Befolgen von Verboten zufrieden gibt. Und das Problem... Ich freue mich wie einer, der große Beute macht, wenn ich beim Bibellesen bin. Ich hoffe, dass ihr das, was heute im Psalm vorgelesen wurde oder aus dem Psalm vorgelesen wurde, auch eine persönliche Lebenserfahrung für euch ist. Bibel aufschlagen und sich freuen wie jemand, der so richtig in die Schatzkiste reingreift. Ist nicht immer so, oder? Morgens stille Zeit, 5.35 Uhr, so kurz nach dem Aufstehen, wo der erste Kaffee gerade mal noch so auf dem Weg der, auf der Höhe des Halses ist, aber auf keinen Fall irgendwo im Blutkreislauf angekommen ist, da ist das mitunter anders. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich in meinem Büro sitze, in meinem Homeoffice sitze und die Bibel aufschlagen darf, um zum Beispiel eine Predigt für den Sonntag vorzubereiten, dass ich am liebsten noch mehr Zeit reinstecken möchte. Ich am liebsten tagelang an der einen Predigt arbeiten möchte. Aber am Ende muss ich sagen, hey, die Predigt soll 45 Minuten dauern. Es ist einfach irgendwie unvernünftig, da 3 Tage Zeit reinzustecken. Aber es ist ein kostbares Wort und es tut mir immer weh, Sachen abschneiden zu müssen, Sachen wieder aus dem Skript zu löschen, weil ich sage, es ist zu lang, es lenkt zu sehr ab, es kommt den Leuten dann als zu viel rüber. Aber ich hoffe, dass wir ermutigt aus dem heutigen Tag rausgehen und doch möchte ich warnen. Mittendrin und insbesondere am Ende werde ich auch vom Text her kommend relativ streng reden müssen. Es könnte also nicht nur ermutigend, sondern auch ermahnend sein heute. Aber vielleicht seid ihr deswegen auch hergekommen. Weil am Ende es nicht darum geht, wie wir uns fühlen, ob wir fröhlich aus dem Fenster flattern und das Treppenhaus nicht mehr brauchen oder flattern. Oder ob es darum geht, so zu leben, wie Gott es will. Wenn wir darüber nachdenken, so zu leben, wie Gott es will, dann kommt uns ganz schnell ein Wort hoch, nämlich das Wort Sünde. Sünde ist ja im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem, was Gott möchte, wenn man das ganz einfach darstellen möchte. Und wir hatten Anfang des Jahres über das Wort Sünde nachgedacht und ihr könnt es nicht lesen, aber ihr könnt vielleicht euch noch an diese Folie erinnern. Es war eine Overhead-Projektorfolie, ich habe es jetzt einfach nur mal im A3-Format ausgedruckt und an einzelnen Plätzen liegen auch kurze Ausdrucke. Also wer jetzt nicht weiß, was da vorne draufsteht, ich habe 4 Ausdrucke verteilt, reicht für jeden also eins. Und wir hatten über die Sünde nachgedacht und ich habe ganz bewusst es schematisch gemacht. Diese Grafik besteht aus 5 Quadranten, lacht jeder Mathematiker drüber, also aus 5 Bereichen. Nämlich einmal, Sünde ist, wenn wir etwas tun, was Gott verboten hat. Und Sünde ist auch, wenn wir nicht das tun, was Gott geboten hat. Tatsünden im positiven und im negativen Sinne. Die zweite Ebene waren die Gesinnungssünden, Gedanken, unser Trachten, unser Streben. Wir denken, was Gott verboten hat, dann ist das Sünde. Ja, wenn ich meinen Bruder hasse in meinem Herzen, dann denke ich einen falschen Gedanken. Das darf nicht sein. Eine solche Gesinnung ist Sünde. Und in negativer Sicht, wir trachten nicht nach dem, was Gott geboten hat. Gott gibt uns bestimmte Dinge vor, wie wir denken, wonach wir streben sollen. Und wenn wir das nicht tun, ist es in seinen Augen Sünde. Und als Basis des Ganzen, als Grundlage, haben wir dann festgehalten, das haben wir aber nur relativ kurz in der einen Stunde behandelt, dass Sünde unsere Natur ist, seitdem wir im Mutterleib empfangen wurden. Was ich damals sagte und was hoffentlich den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt hat. Ich habe kein Feedback gekriegt, aber ich hoffe es, dass der Heilige Geist bei euch etwas bewirkt hat, ist, ich habe gesagt, je weiter wir uns in der Tabelle bewegen, desto schlimmer, desto haariger wird die Angelegenheit für uns. Ist das nicht schon schlimm genug hier im ersten Quadranten? Da stand drin, wir tun, was Gott verboten hat. Allein das fällt uns ja schon schwer, nicht zu sündigen. Wir wissen genau, was Gott verboten hat und trotzdem tun wir die Dinge immer wieder. Aber je weiter in dieser Tabelle wir uns bewegen, desto schlimmer wird es, weil die Sünde immer verborgener ist. Wenn ich etwas nicht tue, was Gott geboten hat, okay, da kann ein aufmerksamer Mensch vielleicht sagen, du Ansgar, du hattest die Gelegenheit, was Gutes zu tun, hast es nicht getan. Aber was ist denn mit meiner Gesinnung? Wenn ich was Böses denke, das kriegt ihr erstmal nicht mit, was ich jetzt über Jörg denke. Gute Gedanken, Jörg. Aber es könnten auch negative Gedanken sein. Keiner würde es mitkriegen. Könnte mich auch keiner ansprechen. Oh, bei, oh, bei. Aber was uns allen am schwersten fällt, ist, so zu denken, wie Gott möchte, dass wir eigentlich denken. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wir lesen gerne den zweiten Teil und dann wird euch alles hinzugefügt werden oder alles zufallen. Aber der erste Punkt ist erstmal die Bedingung für diese Verheißung. Und da merke ich, naja, das fällt im Alltag schwer. Deswegen meine ich, je weiter in dieser Tabelle, je weiter man sich nach unten bewegt, desto schlimmer ist es. Vielleicht hast du aber über diese Tabelle auch nicht groß nachgedacht. Du hast gesagt, ja, der Vortrag war nett, ich habe mich nicht gelangweilt, Ansgar hat wie immer ein paar Witze zwischendurch eingestreut, das macht das Zuhören, das Wachbleiben leichter. Und am Ende, ja, ich weiß, Sünde ist das, wo Gott gegen ist, und dann bist du nach Hause gegangen und das war's. Und dabei gab es einige Gründe, die ich am Anfang der Predigt nannte, warum es gut ist, zuzuhören. Ich wiederhole sie nicht, aber ich kann euch ermutigen, euch den Vortrag vielleicht noch mal anzuhören. Ich sag mal, Maja gibt sich hier viel Mühe, das immer aufzuzeichnen und dann hochzuladen auf die Website. Und das ist eine Arbeit, die sie ja nicht macht, weil sie irgendwie das besonders...